Wow. Und jetzt versetzt euch mal in meine Lage. Ich bin hier vorne und soll jetzt noch weitersprechen. Also ich habe heute schon so viel Segen empfangen im Gottesdienst und so viel erlebt und bin so beschenkt, so beflügelt. Ich fühle mich gerade so ein bisschen fliegend und jetzt soll ich was erzählen. Also ich danke euch von ganzem Herzen für den Gottesdienst, für die Band, für die Technik, für die Ältesten und die ganzen Beter, die schon immer und lange beten und die Gemeinde leiten. Ich bin beschenkt. Also ich bin auch baff und ich freue mich, hier bei euch zu sein. Ihr seid klasse. Ein Applaus Gott und euch und allen. Hammer, Hammer. Ich komme aus Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart. Und arbeite dort in der Jugendarbeit. Bin zuständig in der evangelischen Landeskirche bei uns vor Ort für die Jugendarbeit. Früher habe ich gedacht, in der Landeskirche gibt es keine Menschen, die Jesus kennen. Gott musste mich ganz stark überzeugen und mir das beweisen, dass es anders ist. Und dann bin ich jetzt selber dort gelandet. Ich sehe mich dort als Missionar und als Prediger, der die Leute zum Glauben einladen darf und erlebe, dass meine Jugendlichen mich ganz oft auch zum Glauben bewegen, weil die auch ganz nah an Jesus sind. Nebenher, weil ich ein Typ bin, der nicht sitzen kann. Im Schwaben sagt man, man hat Hummel im Arsch. Sagt man das bei euch auch? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch? Ja. Und so bin ich. Ich bin viel unterwegs, ich bin gerne unterwegs. Meine Frau weiß das und sie ist auch froh, wenn ich unterwegs bin, weil dann komme ich nach Hause und bin so beglückt, ja, dass sie von dem Segen auch noch einiges abbekommt. Und wenn ich daheim bleibe, und ja, dann wird es schwierig. Nebenher arbeite ich im Fitnessstudio als Personal Trainer und versuche den Jugendlichen dort und den jungen Menschen den Glauben weiterzugeben. Und das ist ein riesen Missionsfeld. Das macht so viel Spaß, wenn ich mit Moslems über Jesus anfange zu reden. Oder wenn ein Mitarbeiter, der auch Moslem ist, zu mir kommt und sagt, Pavel, kannst du für mich beten? Und ich bete für ihn und Gott berührt ihn, weil er gerade knapp bei Kasse ist und er an diesem Abend 20 Euro bekommt von jemandem, den er nicht kennt. Und am nächsten Tag das Geld schon auf dem Konto ist, obwohl es eigentlich erst eine Woche später sein sollte. Dann kommt er her und sagt, Pavel, voll krass, Alter, Gott hat mir Geld gegeben, jetzt bete ich auch. Und dann habe ich gesagt, und zu wem betest du? Ja, zu Gott halt. Dann habe ich gesagt, du musst zu Jesus beten, der ist wirklich mächtig. Und so Kleinigkeiten erlebe ich dann in meinem Alltag. Wir sind verheiratet mit meiner Frau seit 15 Jahren dieses Jahr. Und ja, das ist wirklich viel. Dass sie das ausgehalten mit mir, ist ein Wahnsinn. Und wir haben zwei Jungs. Der Sascha ist 14 und der Janik ist 8. Das heißt, ich erlebe nochmal die Pubertät nach und weiß, wie schwer es meinen Eltern damals gefallen ist. Wobei Sascha echt pflegeleicht ist, wenn man das mit dem vergleicht, was sie mit mir durchmachen mussten. Genau, Jesus für Deutschland ist einfach, es ist kein Verein, es ist keine Gesellschaft, es ist keine sonstige Organisation, sondern das sind einfach drei junge Männer, die sich dazu verpflichtet haben oder den Ruf verspürt haben für Deutschland. Jesus liebt Deutschland, Jesus liebt jeden Einzelnen hier in Deutschland und er möchte, dass die Menschen seine Botschaft bekommen. Ja? Und als ich vorhin Elis Vortrag gehört habe, war ich neidisch, weil ich schon immer gesagt habe, es geht zu den Indianern nach Südamerika, aber Gott hat mir auch gezeigt, es gibt auch im Schwabenländle viele Indianer, die musst du noch erreichen und jetzt bin ich unter den schwäbischen Indianern unterwegs. Es ist härter als in Südamerika, glaube ich, aber ja, mit Gottes Hilfe kriegen wir das auch hin. Genau. Das so zu mir. Wir haben uns eben gesagt, Deutschland ist ein Missionsland und dann schauen wir, was dran ist. Wir lassen uns mal einladen, so wie jetzt hier. Danke, dass ich hier sein darf. Wir gucken, dass wir übers Internet mit den Menschen in Verbindung sind, über Facebook. Kleine Videos posten wir manchmal, teilen das, was uns bewegt und versuchen da ein bisschen vorwärts zu kommen. Und wenn Gott will, schauen wir mal, vielleicht wird es mal was Größeres. Nebenher ist das jetzt, das heißt, ich mache das in meiner Freizeit und bin unterwegs. So viel zu mir. Sonst könnt ihr gerne auf mich zukommen. Fragen, draußen liegen die Sachen. Könnt ihr gerne Flyer mitnehmen. Lasst uns da in Verbindung bleiben. Im Schwabenländle gibt es die Kehrwoche. Kennt ihr das? Jeden Samstag. Jeden Samstag. Das ist heilig. Das darf nicht fehlen. Da geht's dann los. Es gibt sogar Firmen, die haben in ihrem Werbeslogan irgendwas mit Kehrwoche drin. Die sind dafür spezialisiert, Kehrwoche zu machen. Müsst ihr mal vorstellen. Und da wird gekehrt und sauber gemacht. Da geht's richtig zur Sache. Und ist eigentlich was Gutes, oder? Ist aber auch anstrengend. Und heute geht es auch ein bisschen ums Auskehren, ein bisschen sauber machen, schauen, dass das Leben vielleicht ein bisschen ausgemistet werden muss. Und da gibt es ganz viele Vorbilder in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, als ich da in der Gemeinde angefangen habe. Das war nicht geplant, aber Special Effect. Als ich dort vorgestellt wurde, hat man mir ein paar Fragen gestellt. Unter anderem war eine Frage: Pavel, welche Personen haben dich in deinem Leben beeinflusst? Wenn du jetzt so in dein Leben schaust, fallen dir bestimmt 2, 3, 4 Leute ein. Überleg mal, wer war das in deinem Leben, der dich einfach mal beeinflusst hat? Nicht positiv, nicht negativ oder positiv sowie negativ. Beeinflusst hat. Und das habe ich geschrieben, ist so eine Liste dann rausgekommen. Da waren Namen drin wie Arnold Schwarzenegger und Rambo und was weiß ich, wer alles. Und dann waren da ein paar Pastoren drin, ein paar Prediger drin und so weiter. Und ich habe diese Frage so verstanden: Wer hat dich beeinflusst? Für mich ist Beeinflussung positiv wie negativ. Ja? Und dann standen auch Leute, die mich negativ beeinflusst haben. Ich bin in Kirgisistan geboren, bin dort zur Schule gegangen und war dort Pionier und solche Geschichten und Kommunismus und ich durfte nicht zu Gott beten und sowas. Und das habe ich dann auch reingeschrieben. Lenin hat mich beeinflusst. Ja? Und dann gab es Stress. Weil einer der Gemeindeglieder dort, ein Doktor so und so, hat das gelesen und dann hat er dem Pfarrer einen Brief geschrieben. Er hat gesagt, in diese Gemeinde komme ich nicht mehr. Wenn sogar der Gemeindediakon sagt, dass Lenin ihn beeinflusst hat. Ja, also er sah das so, wer hat mich positiv wahrscheinlich beeinflusst. Das war so sein Hintergedanke. Und ich habe einfach so eine Liste hingeklatscht mit allen, wo einfach mit meinem Leben zu tun hat. Und dann hat das echt ein Gespräch gebraucht, dass dem Kerl erklärt wird, nein, er meint nicht, Lenin ist klasse und er will jetzt auch Kommunismus hier in unsere Gemeinde irgendwie reinbringen, sondern das sind Leute, die in seinem Leben irgendwas bewirkt haben. Positiv, negativ oder sonstiges. Und jetzt ist die Frage an dich, wer hat dich positiv, negativ oder sonstiges beeinflusst? Noch eine andere Frage, wer hat dich im Glauben ermutigt? Vielleicht sogar zum Glauben eingeladen. Welche Leute waren ausschlaggebend für das, dass du heute Jesus kennst? Und wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst, hoffe ich, dass es heute passiert. So ein Vorbild ist für mich auch Josia. Josia ist ein super Typ. In 2. Chronik lesen wir über ihn. Josia, 8 Jahre alt war Josia, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Und tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und wandte in den Wegen seines Vaters David. Und wich weder zu rechten noch zu linken. Im 8. Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen, und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen und den Bildern der Aschera, von den Götzen und gegossenen Bildern. Und er ließ vor seinen Augen abbrechen die Altäre der Baale und die Rauchopfersäulen, oben darauf hieb er ab, und die Bilder der Aschera und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerbrach er und machte sie zu Staub. Und streute ihn auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Und verbrannte die Gebeine der Priester auf ihren Altären und reinigte so Juda und Jerusalem. So tat er auch ringsumher in den Städten Manasses, Ephraim, Simeons und bis nach Naphtali auf ihren Plätzen. Und als er im ganzen Lande Israel die Altäre und Bilder der Aschera abgebrochen und die Götzenbilder zertrümmert und zermalmt und alle Rauchopfersäulen umgehauen hatte, kehrte er zurück nach Jerusalem. Wahnsinniger Typ. Mit 16 Jahren fängt er an, Gott zu suchen, den Gott seines Vaters David. David war sein Urgroßvater. Das sind 300 Jahre zwischen David und Josia. Aber hier steht, er wollte so leben, wie sein Vater David lebte. Vor Josia waren 15 Könige, also zwischen David und Josia noch auf dem Thron, aber er wollte so leben, wie sein Vater David lebte. Sein leiblicher Vater war ein gottlöser König, sein Opa auch. Er hat zum Schluss nochmal, als es so eng wurde, schrie er im Gebet zu Gott und Gott erhörte ihn. Vor Josia waren 11 Könige, entweder ganz gottlos oder mal gut angefangen und schlecht geendet oder schlecht angefangen und dann irgendwie noch versucht so, naja, da gibt es doch noch einen Gott, naja. Und Josia lebt in dieser Zeit, wo um ihn herum total gottlos alles ist, wo überall Hexen und Opferdinger sind und okkult ohne Ende. Und er sagt, ich lebe wie mein Vater, König David. David entscheidet sich. Die Entscheidung steht fest. Er weiß ganz genau, ich könnte so machen, wie alle anderen es bis jetzt gemacht haben. Oder ich muss die Ärmel hochkrempeln und ganz anders alles machen. Und wahrscheinlich wird die ganzen Ältesten gegen mich sein. Wahrscheinlich werden viele der Leute im Palast dagegen sein. Wahrscheinlich wird es mega Aufstand geben. Aber ich entscheide mich, das durchzuziehen. Koste es mich, was es wolle. Sagst du, ruf später zurück. Josia entscheidet sich, den Lebensstil seines Vaters, Urgroßvaters Davids zu leben. Das heißt, er trifft eine Entscheidung und ich möchte dich heute ermutigen, zu überlegen, wie sieht dein Lebensstil aus? Machst du das, weil man das halt so macht? Lebst du halt, weil halt alle so leben? Oder macht dein Leben einen Unterschied? Glaubt ihr, Josias Leben hat Unterschied gemacht? Ich glaube schon. Komplett alles zerlegt. Da war Rambazamba. Der ist durchs Land gezogen und der Text beschreibt uns komplett das ganze Land von oben nach links, nach rechts, nach unten. Alles komplett, alles sauber gemacht. Der hat eine ordentliche Kehrwoche gemacht. Welchen Lebensstil willst du führen? Welche Entscheidungen triffst du? Wer ist dein Vorbild? Was bist du für ein Vorbild? Josia kommt in einem gottlosen Land mit Götzenaltären, Satanismus, Okkultismus, Hurerei, Menschenopfer zum Leben. Aber er sucht Gott. Um ihn herum passieren die schlimmsten Dinge, Albtraum. Aber er sucht Gott. Er ist nicht nur ein Theoretiker. Er betet nicht nur und meditiert und lebt seinen persönlichen Glauben und will niemanden damit auf die Nerven gehen. Sondern sein Leben hat Auswirkungen aufs ganze Land. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass dein Leben das ganze Land verändern kann. Das ist für mich Nachfolge. Der schläft nicht. Klar schläft er, aber er gibt Gas. Er macht und tut und fertig. Und da wird nicht groß drüber geredet. Er weiß, was richtig ist und dann zieht er das durch. Das ist für mich Nachfolge. Was kostet mich Nachfolge? Und wenn ich so Josia anschaue, dann kostet es mich meine ganze Kraft, meine ganze Zeit, mein ganzes Können und mein ganzes Tun. Jetzt könnte man Amen sagen, den Segen sprechen und nach Hause gehen. Passt. Denn das alles Nachfolge wäre, dann hätten wir alle einen Burnout und würden irgendwo im Krankenhaus liegen und kaputt sein. Das passt nicht zu jedem. Die Tat an sich ist nicht das, was die Nachfolge ausmacht oder nur ausmacht. Und wichtig ist die Motivation. Woher kommt dieser Drang zu dieser Tat? Und wenn man so Josia anschaut, denkt man, alles klar, super Typ, hier könnte die Geschichte ein Ende haben. Sein Leben war die Arbeit, nie hatte er Zeit. Ein Prediger, Wilhelm Busch, hat das mal in seiner Predigt zitiert und sagt, er hat so eine Todesanzeige gelesen, da stand genau das drauf. Sein Leben war die Arbeit und dann irgendwie nie hat er Zeit oder wenig Zeit oder sowas. Und dann sagt er, das ist doch keine Aufschrift für einen Menschen, das ist doch eine Aufschrift für ein Pferd. Der hat mal locht und dann hat man ihn begraben. Arbeit war sein Leben, nie hattest du Zeit. Bei Josia geht es weiter. Er lässt dann, nachdem er das ganze Land ringsum sauber gemacht hat, lässt er den Tempel ausbessern, den Gottesdiensthaus, den Gemeindehaus, wie auch immer. Da, wo Gott angebetet wird. Und dann, wenn man weiterliest, weiterhin 2. Chronik 34, die Verse 14, 18, 19, da steht: Und als sie das Geld herausnahm, das zum Hause des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn. Das heißt, er findet ein Stück Bibel, wahrscheinlich die Bücher Mose damals, das durch Mose gegeben war. Und Hilkia hob an und sprach zu den Schreiber Schaffern: Ich habe das Gesetzgebuch gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schaffern. Vers 18. Und der Schreiber Schaffern sagte dem König: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffern las vor dem König daraus vor. Und jetzt Josia. Und als der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. Josia hat doch alles richtig gemacht. Da hat doch für den Herrn malocht. Man kann eine ganze Liste rausgeben, wo steht, was er alles getan hat. Und wenn er dann in den Himmel kommt, dann steht er vor Petrus und Petrus sagt dann: Josia, du bist ein super Typ. Erstens hast du die Altäre abgebrochen, dann warst du da. Alter, komm in den Himmel, alles okay. Und eigentlich müsste Josia sich jetzt keinen Vorwurf machen. Das ist alles doch gut, ich habe doch alles gemacht. Was wollt ihr von mir, oder? Aber so ist Josia nicht. Josia zerreißt seine Kleider. Er ist nicht selbstgerecht. Er ist nicht, ich habe für Gott alles getan, lass mich in Ruhe. Sondern er merkt, wir sind auf dem falschen Weg. Wir haben gegen Gott gesündigt. Wir haben alles, was er uns aufgetragen hat, in dem Wort vergessen, mit Füßen getreten. Und darum ist unser Land so gottlos. Und er weiß, Gottes Gnade und Liebe kann man nicht mit Taten kaufen. Oder gutem Benehmen. Oder der richtigen Frisur. Oder dem richtigen Auftreten. Das merkt Josia. Und was macht er? Er fragt Gott, was jetzt dran ist. Er lässt die Propheten kommen und sagen: Was ist los? Was müssen wir machen? Was ist zu tun? Was sagt Gott? Was ist jetzt dran? Josia ist demütig. Er ist nicht überheblich. Er weiß, wer Gott ist und wo Josia steht. Er weiß, was Gott von ihm möchte. Er weiß, dass Gott allmächtig ist und dass er ein Mensch ist. Und dann kommt das Urteil. Vers 24. So spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und seine Einwohner. All die Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, aus dem man vor dem König von Juda gelesen hat. Weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben und mich, um mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände, und mein Grimm soll über diesen Orten brennen und nicht ausgelöscht werden. Liebender Gott, Vergebung, gerechter Gott, steht zu seinem Wort. Ist das ein Widerspruch? Das Urteil ist hart. Gibt es keinen Ausweg? Wer kann dann überhaupt noch vor Gott bestehen? Keine Chance. Das sagt die Bibel uns auch ganz klar. In Römer steht, keiner ist gerecht. Nicht mal einer. Alle sind aus der Gnade gefallen und haben Gottes Liebe nicht verdient. Gibt es einen Ausweg? Und dann kommen Verse 26 und 27. Und zum König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr so sagen. So spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte angeht, die du gehört hast, weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor Gott, als du seine Worte hörtest, gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner und dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, so habe ich dich auch erhört, spricht der Herr. Siehe, ich will dich versammeln zu deinen Vätern, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diesen Ort und seine Einwohner bringen will. Und sie sagten es dem König. Josia räumt das Land auf. Eine Reform sondersgleichen. Wird komplett alles umgebaut. Das ist sichtbar. Jeden Tag wird irgendwo was zerstört. Jeden Tag wird aufgeräumt, sauber gemacht. Die Leute sehen, da geht's voll ab. Und eigentlich müssen wir ihm das anrechnen. Aber Gott rechnet was anderes an. Die Taten haben Gott nicht beeindruckt. Was hat Gott beeindruckt? Im Herzen betroffen, gedemütigt hast, Gottes Wort gehört hast und gehorsam bist, deine Kleider zerrissen, geweint hast, dass du Treue, Trauer, Reue, Umkehr, Buße tust. Deswegen habe ich dich erhört, du kommst zum Frieden. Das Tun hat für Gott in erster Linie in dem Fall keine große Bedeutung, sondern die Herzenshaltung. Aus dem Herzen, aus dem Sein, ich bin vor Gott, ich bin mit Gott verbunden, ich bin demütig, ich schaue nach Gott, mir ist wichtig das, was Gott will. Und wenn aus dieser Haltung, aus dieser Lebenseinstellung die Taten folgen, dann passt es. Andersrum ist irgendwas verkehrt. Das heißt, der Nährboden der Taten ist, wie bei so einer Pflanze, die Haltung zu Gott, das Herz. Und dann auf diesem Nährboden, auf diesem Herz, das Gott wohlgefällig ist, das Gott sucht, können dann die Früchte wachsen. Nur so, nicht andersrum. Und das rechnet Gott ihm ganz hoch an. Und er sagt, dein Tun kommt aus deinem Sein. Aus deinem Herzen, aus deiner Haltung, aus deinem Demütigsein. Buße, Umkehr, Gott ist groß, wer bin ich schon? Und deswegen habe ich gedacht, Nachfolge, das kostet mich nicht nur mein Tun, meine Zeit, mein Können, sondern Nachfolge kostet mich mein Herz, mein ganzes Leben, meine Leidenschaft. Mein ganzes Sein. Als Josia das erlebt hatte, das war stark. Das, was ihn bewegt hat, dazu waren schon die richtigen Motive. Aber die Wende brachte in seinem Leben sein getroffenes Herz, das er Gott ausgeliefert hatte. Und das hat Auswirkungen auf sein ganzes Land gehabt. Die haben dann Feste gefeiert, die haben zusammen Gottesdienst gefeiert, Priester wurden eingeführt, da ging es ab, das Land hat wieder Gott gesehen. Und diese Leidenschaft, die in der Nachfolge ist, ist für mich persönlich einer der wichtigen Punkte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke immer wieder, dass ich mich dabei ertappe, dass ich innerlich lau werde. Dass es nicht mehr so brennt, dass es mich nicht mehr trifft. Bill Hybels, einer der Pastoren in Amerika, hat mal gesagt, vor allem bei Hauptamtlichen ist es so, dass sie sich von Gott immer wieder zeigen lassen müssen, was dran ist. Dass sie sich von Gott immer wieder das Herz brechen lassen müssen. Dass man dann auf einmal diese Mädchen in Indien sieht und das zerreißt mein Herz. Das müssen wir zulassen. Ich glaube, dass Gott uns da viel mehr in die Hand gegeben hat, um das zu verhindern, als wir denken. Ich glaube, dass ich mich komplett stur stellen kann und Gott den Rücken zuwenden kann. Es passiert langsam, es passiert peu à peu, aber diese Macht habe ich. Gestern habe ich darüber gesprochen, dass nichts und niemand uns von der Liebe Gottes trennen kann. Nichts und niemand außer ich, glaube ich. Ich kann mich gegen Gott wenden. Das kostet mich ungeheure Kraft. Das muss mega viel passieren. Es wird auch eine Zeit lange dauern. Aber ich glaube, dass der Mensch imstande ist, von Gott abzufallen. Leidenschaft. Immer wieder sich anstecken lassen, von Gott zeigen. Ich war mal auf einer Konferenz und dann stand da vorne so ein riesen Gospelchor. 150 Leute standen da. Und dann stand vor ihnen der Tom. Tom ist ein Architekt vom Beruf und Tom hat sich das von Gott irgendwie aufs Herz legen lassen, die Leute mit diesem Gospelgesang zu ermutigen, zu gewinnen, weiterzubringen und sie dazu auch anzustecken, dass sie anderen Leuten diese Freude, das Evangelium bringen. Und jetzt steht er da und ich sehe diesen riesen Chor da, denke, wow, 150 Leute. Dann steht dieser Tom da, kleiner, schmächtiger Mann. Und jetzt kommt der Moderator und will ein paar Fragen stellen. Und ich dachte, jetzt wird er uns vollmächtig das Ding um die Ohren hauen und so. Ja. Und dann steht der Tom da und der Moderator fragt, Tom, wir wissen, die Arbeit läuft genial, die Leute lassen sich anstecken, haben mega Freude dabei und so weiter. Was ist das Geheimnis? Wie machst du das? Und dann steht er so da und wir singen halt. Und dann dachte ich, hä? Was ist mit dem los? Ist das für eine Schlaftablette? Und dann, ja, und der Moderator wusste nichts mit sich anzufangen. Ja, und wie macht ihr das? Oder was sind die Grundsätze? Oder was ist irgendwie, hat er versucht, so die Kurve zu kriegen. Und der Tom sagt, ja, wir sagen, jeder kann singen. Und dann dachte ich, hä? Und dann, Leute, und dann habe ich geheult. Nämlich dann, als er dann der Moderator nichts mehr wusste und irgendwie dann von der Bühne geschlichen ist und der Tom sich zu seinem Chor umdrehte. Und dann kam eine Leidenschaft aus ihm heraus, die habe ich aus jeder Pore schreien gehört aus seinem Körper. Er stand da, er hat seine Leute angeleitet, die Leute haben gestrahlt, weil er sie angestrahlt hat. Er war mit seinem ganzen Sein dabei und er gab ihnen das weiter und sie sangen und ich saß da, Gänsehaut und heulte. Und ich habe gesagt, Jesus, diese Leidenschaft, die will ich auch haben. Und ich habe mit Gott gerungen und habe gesagt, was läuft bei mir falsch? Warum brennt mein Herz nicht so? Und dann musste er mir erstmal zeigen, wo mein Herz eigentlich für brennt und warum ich das nicht mehr habe. Und dass es Zeit wird, wieder zurückzukommen und für ihn zu brennen. Dieser Tom hat mich gepackt. Ist ein ganz einfacher Mann. Der kann nicht viele Worte sagen. Er dient Gott mit dem, was er ihm gegeben hat. Und er ist da ganz entspannt und hat kein Geheimnis. Leidenschaft. Mein Sein. Das ist Nachfolge. Das ist in Jesus verankert sein. Das ist brennen. Und das springt auf die anderen weiter. So wie beim Tom, das hat den Chor angezündet. Und der Chor hat uns angezündet. Ich bin davon ausgegangen, dass alle heulen. Ich habe geguckt, nö, eigentlich nicht. Vielleicht hat es nur mich angezündet. Aber das war heftig, was ich da erlebt habe. Diese Leidenschaft, wenn Gott sie dir ins Herz schenkt und du lebst sie aus, das spürt man. Und das wird andere anstecken. Echte Nachfolge wird Menschen um dich herum verändern. Echte Nachfolge wird andere zu Nachfolgern machen. Echte Nachfolge kostet mich mein Herz. Es kostet mich mein Sein, meine Leidenschaft. Daraus wird mein Dienen und Tun zur Ehre Gottes erwachsen. Und das wird andere anzünden und sie zu Nachfolgern machen. Das habe ich bei Josia gelernt. Das ist ein Vorbild für mich. Und ich frage dich heute, ist vielleicht für dich heute Zeit zur Umkehr? Zeit, dich neu anzünden zu lassen für Jesus, für das, was er eigentlich in dein Herz reingelegt hat. Für das, was dran ist. Für das, was dein Herz bricht. Und daraus eine Kraft erwachsen kann, die andere zum Glauben einladen wird, im Glauben vorwärts bringen wird und in die ganze Welt aussenden wird. Stellt euch vor, es passiert bei euch hier. Ein Feuer der Leidenschaft wird dein Herz erfassen. Es wird auf deine Familie überspringen. Es wird deine Nachbarn anzünden, deine ganze Straße, dein Ortsteil, deine Stadt, dein Bundesland. Und komm zu uns nach Schwaben. Das ist eine Vorstellung, die den Atem raubt. Und vorhin haben wir gehört, als gebetet wurde, erwecke unser Herz. Fang an in unserem Herzen. Und dann wird das Kreise ziehen. Wie in Apostelgeschichte 1,8, was hat Jesus gesagt? Fangt an in Jerusalem, dann Judäa, Samaria und in der ganzen Welt werdet ihr Zeugen sein. Was ist dein Jerusalem, deine Familie, deine Nachbarn, dein Arbeitsplatz, dein Judäa, deine Nachbarn, die Straße, die Kinder um die Ecke, die alten Leute, die zu Hause sitzen und nicht wissen, mit sich anzufangen und das Leben verfluchen. Mädchen, Pakistan, Indien, Afrika, Bonn. Ich möchte, dass du heute auf dein Herz hörst, auf das, was Gott dir sagen möchte. Ich möchte, dass du in dich gehst und merkst, was spricht Jesus. Und wenn du merkst, er spricht mich an, wenn du merkst, für dich ist dran, Buße zu tun, umzukehren, so wie Josia, demütig, Kleider zu zerreißen innerlich, dann kannst du das, während das nächste Stück spielt, nach vorne kommen und diese kleine Kerze nehmen und sie einfach symbolisch, nicht weil wir hier in der orthodoxen Kirche sind oder so, sondern einfach symbolisch zu sagen, Jesus, ich will mich von dir anzünden lassen. Ich bin bereit. So wie Josia möchte ich, dass mein Licht wieder brennt. Dann kannst du das tun, während dem nächsten Lied. Ich bete noch. Jesus, du bist mächtig, du bist der König, dir gehört mein Herz. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen hier anzündest, Vater. Ich bitte dich, dass du in unser Herzen sprichst, dass du unsere Familien veränderst, dass du unsere Straßen veränderst, dass du unsere Nachbarn, Arbeitskollegen veränderst, weil du uns verändert hast. Ich bitte dich, dass jeder von meinen Geschwistern hier bereit ist, sich von dir anzünden zu lassen, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du alles dafür getan hast, dass du mit deinem Leben dafür bezahlt hast. Dass nichts und niemand dazwischen stehen kann. Du bist mächtig, du bist König. Dir gebührt die Ehre. Mit dir dürfen wir unterwegs sein. Das ist ein Vorrecht, Jesus. Danke für deine Gegenwart, danke für dein Reden. Heiliger Geist, für dein Wirken, für dein Umarmen. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen, der hier jetzt Hilfe braucht, umarmst. Der Trost braucht, tröstest. Der Hilfe braucht, Hoffnung gibst. Der krank ist, Heilung schenkst. Amen.